Einen schönen guten Tag. Wir fangen heute an im Namen des Herrn Jesus und wir wollen uns Gedanken machen über den Glauben. Glaube beherrscht all die Umstände. Jede Situation beherrscht der Glaube. Der Mensch ist das, was er glaubt. Das ist so mein Leitmotiv. Der Glaube ist eine Kraft. Wer glaubt, der kontrolliert die Umstände, die Situation. Es fängt alles im Kopf an bei den Menschen. Wenn der Kopf krank ist, ist der ganze Mensch krank. Und deshalb, aber nicht nur der Kopf, sondern auch der Magen ist ausschlaggebend. Eigentlich unser Kopf wird vom Magen bestimmt und gesteuert. Wie auch immer. Also der Mensch, der glaubt, hat auch, selbst wenn er mitten in den Problemen ist, steht er über die Probleme, über die Dinge, über die Situation seines Lebens. Der Mensch ist ein Überlebenskünstler. Er kriegt schnell alles unter die Füße. Ich spreche über, der Glaube beherrscht die Umstände. Wenn ich dran denke, eine Frau, wenn sie schwanger ist, ein Baby erwartet und so weiter, da heißt es auch, sie ist jetzt in andere Umstände. Und genauso, man muss diese anderen Umstände nehmen, wie sie kommen. Man erbricht oder man ist übel. Ach, was weiß ich, man fühlt sich nicht wohl. Das sind die anderen Umstände. Eigentlich Vorbereitung für etwas ganz Neues. Da kommt das Baby und dann ist eine neue Welt, eine neue Zeit. Sie ist gute Hoffnung. Also das sind andere Umstände. Nicht, dass wir denken, das Mensch, das Negative, das habe ich gar nicht gesucht. Das ist Vorbereitungen für eine neue Zeit, für eine neue Welt, für ein neues Leben, was auch immer sein mag. Ich lese in Markus Kapitel 11, Vers 23 hier. Wahrlich, ich sage euch, ich sage dir, ich weiß nicht, an wen wir hier gerichtet hat sein Wort, der Herr Jesus. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, nimm dich raus und versenk dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen glaubt, dass es das passiert, dann wird es geschehen. Also nach deinem Glauben wird es geschehen. Deshalb sage ich euch, sagt Jesus, oder jetzt spricht er zu allem, was auch immer einer im Gebet bittet, glaubt ihr nur, dass ihr schon erhalten habt. Und es wird sich so erfüllen. Das hat der Heiland gesagt. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir heute Mittag beten dürfen, dir vertrauen dürfen, an dich glauben, an deine Kraft glauben können. Und deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Selbst wenn unser Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, können wir Berge versetzen. Danke, Herr Jesus, dass wir diesen Glauben haben an eine Zukunft, auch trotz der Corona-Krise. Wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Hoffnung. Wir wissen, es kommt noch was. Ob du es mir glaubst oder nicht, in der Offenbarung Kapitel 9, Vers 5 heißt es, die Wehen. Und das ist wie bei einer schwangeren Frau. Es gibt mehrere Wehen, nicht nur ein Weh und dann ist das Baby da. Es könnte eine Sturzgeburt sein, das kann auch mal passieren. Aber in der Regel gibt es drei Wehen und in der Bibel wird es auch sehr detailliert berichtet, was so nacheinander kommt. Zuerst einmal das erste Weh, taste das Grüne, die Bäume nicht an, lass das alles sein. Und dann das zweite Weh, da kommen die Heuschrecken. Pass auf, was jetzt kommt nach dieser Corona-Krise, die wirtschaftliche Krise, die wird viel schlimmer sein als die jetzt Ausgangssperre und alles, was man so hat. Aber in der Bibel steht es wird 5 Monate dauern. Manche haben mich verspottet und ausgelacht, Bruder, mal du fantasierst. Aber die Krise, diese Ausgehverbote und alle Verbote, die waren exakt 5 Monate. Und jetzt kannst sogar nach Italien fahren, kannst bald nach Spanien fahren oder sonst wo. Also jetzt ist Reisefreiheit da, alles hat sich gelockert. Genauso wie es in der Bibel beschrieben wird. Aber nur nebenbei, glaub dem Wort Gottes, was in der Bibel steht. Ich glaube das 100% und ich halte mich da dran. Hier heißt es, wenn wir beten und nicht zweifeln, auch wenn wir es wissen und nicht zweifeln, wir werden dieses Ding überleben. Auch die Krisen, die Wirtschaftskrise, die jetzt als nächstes kommt. Und das wird eine schlimme Sache sein, da wird alles kahl gefressen. So steht es in der Bibel, die Heuschrecken fressen alles kahl. Das ist jetzt das eine und das nächste, was noch kommt, also das dritte Weh, vielleicht so in einem Jahr oder vielleicht auch länger, da heißt es, dass 1/3 der Menschheit stirbt. 1/3 der Menschheit stirbt. Oh Schreck. Stell dir mal vor, was das ist, wenn jetzt schon 8.000 oder 10.000 oder vielleicht 100.000 Leute irgendwo gestorben sind an der Corona-Seuche. Dann machen wir so ein Theater. Aber wenn 2,5 Milliarden Menschen sterben, das ist ja schrecklich. Was werden die Menschen denken? Und die Menschen müssen sich vorbereiten. Deshalb predige ich, hab Glauben an Gott. Gib dich nicht auf. Wirf dein Vertrauen nicht weg. So ein Zweifler, der betet und zweifelt, der wird nichts bekommen. Zweifel ist ein Hindernis. Ein Hindernis, wenn wir zu Gott kommen. Sollte es wahr sein? Soll es stimmen? Ist es okay? Ist es nicht okay? Was auch immer sein mag. Zweifel hat ist verursacht durch Schuldgefühle, es blockiert einen, ich bin unwürdig, Herr, ich hab's nicht verdient, ich bin auch nicht wert der ganzen Geschichte, was du mir gesagt hast. Gott hat gesagt, und wenn Gott etwas sagt, das stimmt, und zwar hundertprozentig. Zweifle nicht an Gottes Verheißungen. Viele Menschen fühlen sich unwürdig. Ja, ich bin nur eine Frau, ich bin nur ein Arbeiter, ich bin ein Rentner, ich bin nur ein ganz normaler Bürger. Ja, Gott liebt ganz normale Menschen, so wie du und ich. Glaub, du hast auch ein Recht zu existieren, du hast auch ein Recht zum Leben. Viele Menschen fühlen sich verdammt durch irgendwelche Vorgänge, die in ihrem Leben passiert sind. Ich bin nicht würdig, ich bin verletzt, ich bin abgelehnt, ich bin nicht gewollt. Meine Eltern wollten mich nicht, Gott hat uns gewollt. Also nimm dich an, glaub an dein Leben, auch wenn die Umstände negativ sind. Viele Menschen glauben, sie sind unter einem Fluch. Jemand hat sie verflucht oder unter einem Bann, vielleicht durch einen Voodoo-Zauber oder was auch heutzutage sein mag. Jeder hat irgendwo so einen Knacks. Aber preis dem Herrn, wir sind Kinder Gottes. Gott hat uns geliebt vor Grundlegung der Welt. Noch ehe mich irgendjemand ablehnen konnte, hat Gott gesagt, Johannes, ich will dich haben. Und ich bin gekommen und ich bin da und ich lebe. Der Zweifler ist noch an irgendetwas gebunden, an irgendeinen Fluch oder ist noch in einem Gesetz, dass er die Gnade nicht begriffen hat. Er traut sich selber nichts zu. Wir sollten glauben, glaube trotz den Widerständen, trotz den negativen Umständen, trotz allem, was in deinem Leben ist. Glaub, es wird recht werden, es wird gut werden. Gott hat mich lieb, Gott hat mich gewollt und er wird mich durchbringen. Wenn du an dich selbst zweifelst, wirst du das Ziel nicht erreichen. Glaub an dich selbst. Und dann kannst du das auch an Gott glauben. Und dann kannst du auch an deine Nächsten annehmen, dass du sagst, ja, die werden mir helfen, die werden mir zur Seite stehen. Der Glaube ist zu allem fähig. Aber auch der Unglaube ist zu allem fähig. Wenn du betest, du sollst wissen, ich bin im Willen Gottes. Gottes Wille geschieht im Himmel und auch auf Erden. Also, wenn ich von dem Willen Gottes überzeugt bin, dann bin ich felsenfest sicher, das wird kommen. Und bevor ich bete und irgendwas von Gott erwarte, will ich herausfinden, ist das der Wille Gottes, dass ich gesund bin, gesunder ist Gottes Wille, dass ich Frieden habe, dass ich Freude habe, dass ich Erfolg habe, das ist Gottes Wille, dass ich gesegnet bin, das ist Gottes Wille, dass es mir gut geht, das ist Gottes Wille. Und wenn ich das weiß, dann kann ich loslegen und kann sagen, Vater, in deinem Namen erwarte ich. Jetzt muss dieser Berg, dieses Problem, das muss weg. Glaub nicht, dass die Berge verschwinden. Kann auch verschwinden, kann es auch passieren. Aber vorwiegend sind es Problemberge, Sorgenberge, Krankheitsberge, welche Berge auch immer, die werden verschwinden. Wenn du glaubst, Berg versinkt, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich nehme das nicht an. Es hängt immer von uns ab, ob wir die Sachen annehmen oder nicht. Wenn du betest, sollst du ganz sicher sein, ich bin im Willen Gottes. Und bete nie gegen den Willen Gottes. Wenn du gegen den Willen Gottes betest, dann wirst du ganz schön blechen müssen. Ich habe das mal getan in meinem Leben und ich lerne es nie richtig aus. Ich glaube, wir Menschen lernen es auch nie richtig aus. Wir wollen immer das Beste für uns, was wir denken, was das Beste ist. Aber der Wille Gottes ist ausschlaggebend. Was ist der Wille Gottes? Als meine Frau im Krankenhaus war und einen Schlaganfall hatte, dann besuche ich sie nach einigen Tagen, das hat sich sehr gut erholt, ging alles in Ordnung, sitzt sie auf der Bettkante und sagt, Johannes, mach dich gefasst, ich werde nach Hause gehen. Ich habe verstanden, was ist das, nach Hause gehen, sie wird sterben. Und ich bin nach Hause gegangen, habe gesagt, lieber Gott, lass meine Frau leben, erhalte sie am Leben und dergleichen. Und was ist passiert? Meine Frau hat sie überlebt, aber ich habe 7 Jahre, Höllenjahre gehabt, Stress gehabt. Ich musste sie pflegen, 7-mal in der Woche und 24 Stunden und das Tag und Nacht. Und das war für mich ein Problem, Und deshalb, ich würde nie mehr sagen, Herr, mach das so und so, ich bete jetzt, wenn ich bete, dein Wille geschehe. Das ist für mich ausschlaggebend, dass der Wille Gottes passiert und sonst gar nichts. Und wenn Gottes Wille so ist, dass jemand nach Hause geht, geht er nach Hause. Wenn jemand entlassen wird und gesund wird, ist auch Gottes Wille. Dein Wille geschehe. Wir müssen immer wieder fragen. Ich habe immer wieder Dinge erlebt, wenn die Menschen Gott zu etwas gezwungen haben, dann haben sie ganz schön zu zahlen gehabt. Und man verliert sehr viel Geld. Das kostet sehr viel Geld auch hier für mich. Sie war 1,5 Jahre im Pflegeheim und das hat mir 28.000 Euro gekostet. Ich musste meine Lebensversicherung auszahlen. Ich musste alles machen, damit ich ja Frieden habe, damit alle Ruhe haben, damit alles in Ordnung ist und damit meine Frau glücklich ist. Ich wollte, dass sie glücklich ist, aber ich habe gegen den Willen Gottes gebetet und gehandelt. Dein Wille geschehe, das ist ausschlaggebend. Sei sicher, das ist der Wille Gottes. Das würde Gott mir geben und so weiter. Das hat er auch im Lager, das ist für mich reserviert. Das ist normal, das ist selbstverständlich. Bete das Selbstverständliche. Gott tut nichts Abnormales. Gott, ja, er ist nicht verrückt und er spinnt nicht, dass er etwas tut, was gegen die Vernunft ist. Gott ist ein sehr vernünftiges Wesen. Das ist Gott. Ganz vernünftig. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Gott will nur das Beste für mein persönliches Leben. In meiner Bibel heißt es, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind und die ihn lieben. Wenn du Gott liebst, weißt du, ich bin Gottes Kind, was soll mir noch groß passieren? Gott verhält sich immer logisch, auch wenn das vielen nicht passt. Auch mir hat es damals nicht geschmeckt. Und ich weiß, so vielen schmeckt es nicht. Und ich habe in Pforzheim eine junge Frau gehabt, die hat ab und zu mal unser Gottesdienst in Heilbronn besucht. Und da ist ihr Mann krank geworden. Er war auch so ein Laienprediger, 25, 26 Jahre alt. Und er ist schwer krank geworden. Er sagt, lieber Gott, hat sie gesagt, Gott, hilf, dass mein Mann gesund wird. Der war im Krankenhaus, es ging um Leben und Tod. Und der Mann ist gesund geworden. Und ein halbes Jahr später ist die Ehe in Brüche gegangen. Und dass sie später gesagt hat, Johannes, wenn mein Mann damals heimgegangen wäre, wüsste ich, er ist in guten Händen. Und ja, ich hätte es Gott abgeben können und Gott überlassen können. Aber so ist es manchmal Gottes Wege. Wir sollten auch fragen, Herr, ist es auch dein Weg? Denn in meiner Bibel heißt, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und seine Wege sind nicht meine Wege. Ist es wirklich der Wille Gottes? Zweifel entstehen, wenn ich nicht sicher bin. Wenn ich nicht überzeugt bin. Zweifel entstehen, wenn ich die Prinzipien Gottes nicht kenne. Gott will immer, dass sein Wille geschieht. Wenn wir reif sind, wenn wir erwachsen sind und dergleichen, dann sind die Umstände auch so, dass es so geschieht, wie er es will. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir müssen uns immer wieder fragen, Herr, ist das dein Wille? Ob jetzt wir einen Beruf wählen oder ob wir ein Geschäft aufmachen oder ob wir irgendwo unser Geld investieren. Wir müssen uns ganz sicher sein, Herr, ist das dein Wille? Sonst machen wir große Verluste in unserem Leben. Nur nebenbei. Wenn nur der Wille Gottes geschieht, ja, dann brauche ich mir keine Sorgen machen über das Leben. Das Leben geht weiter, so und so. Und wenn ich weiß, diese Corona-Geschichte und die ganze Pest und alles, was so war, ist von Gott zugelassen. Und ich bin hundertprozentig sicher, die Sache ist von Gott zugelassen. Und zwar ist es eine weltweite Sache gewesen, ein weltweites Phänomen. Das kann kein Mensch erklären. Bis heute wissen sie nicht, wie dieser Virus aussieht. Und dann wollen sie diesen Virus bekämpfen, den man gar nicht kennt. Und das ist von Gott zugelassen. Dieses Weh ist zugelassen. Das ist was ganz Natürliches. Gott reinigt die Erde von denen, die die Erde versaut haben. Alles, was außerhalb des Willens Gottes geschieht, bringt Chaos, raubt einem den Frieden, kostet einem viel Geld und wir müssen teuer bezahlen. Ein Gebet des Glaubens ist ein Gebet in Übereinstimmung mit Gott, mit dem Willen Gottes. Dein Wille geschehe. Und wenn du das weißt, ich habe vor vielen, vielen Jahren in Stuttgart Levi Petrus in meiner Gemeinde gehabt. Er hat eine große Gemeinde, damals Baptistengemeinde in Stockholm gehabt, diese Philadelphia-Gemeinde. Und seine Frau ist todkrank gewesen. Und dann sagt der Arzt, Herr Petrus, Sie müssen damit sich abfinden, Ihre Frau wird bald sterben. Und dann hat er gebetet und hat von Gott den Eindruck gehabt, genau das Gegenteil, was ich vielleicht gehabt habe, hat den Eindruck gehabt, meine Frau ist noch viel zu jung, um zu sterben. Und hat seine Frau nach Hause genommen. Dann hat er gesagt, meine Frau kann auch nach Hause gehen und bei mir zu Hause sterben. Und was ist passiert? Am nächsten Tag schlägt er die Zeitung aus auf den Dagen. Levi Petrus, der Mörder seiner Frau, war Baptistenpastor, eine Gemeinde mit etwa 6000 Leuten gehabt. Also es war sehr populär. Und man will einen Pastor jetzt durch die Kakao ziehen und in den Schmutz ziehen. Und er schlägt die Zeitung auf, sie, dann sagt er, guck mal, Mutti, was die Zeitung über uns schreibt, Levi Petrus, der Mörder deiner Frau, ich bin dein Mörder. Dann haben sie gebetet und dann hat Gott gesagt zu ihm, hab Vertrauen. Hügel und Berge mögen weichen, aber meine Treue wird nicht vergehen. Er hat dann ein herrliches Lied geschrieben, nach unserem festen Glauben wird's geschehen und dergleichen. Und er hat fest Gott vertraut und er wusste, die Zeit ist noch nicht reif. Auch darauf muss man achten, ist die Zeit auch reif für bestimmte Sachen? Wofür dürfen wir beten, wofür nicht? Jemand betete, Herr, lass die Frau des Pastors sterben, damit ich ihn heiraten kann. Eine Frau, verstehst du so, dieses Gebet ist echt. Und sowas betet nicht nur eine Frau des damals, sondern was der Pastor hier schreibt oder was die Frau offenbart hat. Weißt aber, es gibt immer wieder, lass die Frau sterben, damit ich ihn heiraten kann. Solche dumme Gedanken können nur Menschen, fleischliche Menschen bekommen. Wir dürfen für die Ausbreitung des Reiches Gottes bitten. Wir dürfen für die Regierung beten. Und zwar für die Regierung beten, damit sie mich in Ruhe lässt. Damit sie mich nicht zu etwas zwingt zu tun, was ich nicht tun will. Denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also darüber soll man beten. Und dann alles andere. Ich bezahle meine Steuern. Nach Römer 13. Wir sollen dem Staat geben, was dem Staat gehört. Also unsere Steuern. Aber die müssen uns in Ruhe lassen. Unser Glaube entfaltet sich, wenn wir für die Freiheit kämpfen, wenn wir für die Freiheit leben und sagen, ich möchte meinen Glauben entfalten. Ich möchte das tun, was Gottes Wille ist. Unser Glaube sollte sich entfalten. Aber ich sehe jetzt im Augenblick, was in der Welt passiert, dass immer mehr sich die Freiheiten schließen. Man verbietet Pressefreiheit, man greift die Presse an, wenn ich in Amerika den Trump sehe und höre, man greift die Versammlungsfreiheit an, man verbietet dies und jenes, lauter Verbote und wir werden gezüchtet. Eigentlich, die Politiker, wenn sie ihre Konferenzen tragen, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen von den Politikern, so Frau Merkel und ihr Kabinett, die sitzen alle ohne Mundschutz und diskutieren miteinander in der Runde. Wenn du jetzt durch die Türen spicken würdest, du wirst sehen, die sind alle ohne Maske, in aller Liebe. Aber uns Leute, wie angewöhnt, wir sollen überall auf Schritt und Tritt die Maske tragen. Weil die Menschen haben sich angewöhnt. Und da hat einer mir neulich gesagt, ich bin ohne Maske ins Geschäft reingekommen und die haben mich ausgeschimpft, die müssen Strafe zahlen, 15 Euro und die wollten mich rausschmeißen und dann stehe ich da an der Kasse und sage, muss ich jetzt Strafe zahlen, weil ich keine Maske habe? Sagte, nee, sagt die Verkäuferin, nee. Verstehst du, aber Leute sind so jetzt eingetrimmt und eingeübt, dass sie das jetzt machen. In aller Liebe, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. An was gewöhnst du dich? Was ist deine Gewohnheit in deinem Leben? Es ist so wichtig, dass wir beten und wissen und glauben und überzeugt sind für das, was wir für richtig halten. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Wir haben unsere Glaubensväter für die Religionsfreiheit gekämpft. Die sind auf die Barrikaden gegangen, die haben ihr Leben geopfert, die sind lieber ausgewandert und ja, wo auch immer, nach Amerika oder nach Russland, die Mennoniten. Es ist, unter Einsatz ihres Lebens haben sie unsere Freiheit erkämpft, was wir jetzt haben, dass wir frei äußern dürfen, frei sagen können, was wir wollen. Jeder soll seines Glaubens gewiss sein, der muss nicht glauben, das, was das Parlament, der König, der Kaiser glaubt, so wie früher im Altertum. Deshalb, unser Einsatz ist so wichtig, dass wir unsere Kraft nicht verlieren. Der Glaube beherrscht die Umstände, ist mein Thema. In der Bibel heißt es, wo das Salz dumm wird, ist es zu nichts mehr nützlich, nicht mal das Streusalz. Ich mag nicht mehr diese ganzen heutigen Christen, die so lieben Heilandsleute sind, die nur einfach sagen, Halleluja, Lob und Dank. Nein, ich möchte pfiffige Christen haben, die einfach ihren Glauben vertreten, überzeugt sind, das ist mein Glaube, das ist meine Überzeugung, ich stehe dazu, kostet mir Kopf und Kragen. Und das, was einer nicht mit seinem Blut unterschreiben kann, das ist nicht wert, dass es man überhaupt annimmt und glaubt. Wenn man nicht dazu steht, ich bin davon überzeugt. Und ich identifiziere nicht mit dem heutigen Christen und so weiter, die so Larifari sind. Die sind sehr weit von Jesus entfernt. Die haben mal Jesus gekannt. Die waren auch mal Feuer und Flamme in der ersten Liebe. Stell dir mal vor, was die alles am Anfang des Glaubens gemacht hätten. Die hätten die Bäume ausgerissen für den lieben Gott. Die hätten die Welt auf den Kopf gestellt. Und heute, lass mich bitte in Ruhe. Ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück. Das sollen die anderen machen. Mich fragen Christen immer wieder an, kannst du mir eine gute Gemeinde empfehlen? Ich kann keine gute Gemeinde empfehlen. Es gibt keine gute Gemeinde mehr. Alle Gemeinden sind gut und alle Gemeinden sind schlecht. Auch die schlechteste Gemeinde ist noch besser als gar keine Gemeinde. Nur in aller Liebe. Aber ich kann keine Gemeinde empfehlen. Das kann ich nicht mehr tun. Ja, alle sind irgendwo in der Ökumene. Sie alle marschieren mit dem Antichristen mit. Mein Vater pflegte immer so einen schönen, frommen Spruch immer aufzusagen. Der sagte immer wieder, die Kirchen verweltlichen und die Gemeinden verkirchlichen. Und ja, und das ist schlimm. Die Kirchen sind verkirchlicht, die Gemeinden, selbst die Freien, sogar die freiesten Gemeinden sind verkirchlicht. Da läuft alles nach einem Ritus an, da läuft alles nach irgendwelchen Ritualen ab. Und nach Regeln und Vorschriften und Gesetzen, wir wollen ja niemand verärgern, niemand an den Kopf stoßen, niemand verletzen. Aber wenn ich die Gemeinde, den früher angucke, die Urgemeinde angucke, die haben die Leute manchmal verletzt, dass die Leute sogar im Gottesdienst gestorben sind. Ananias hat mir wirklich so teuer verkauft. Verstehst du? Und dann gab es seinen Geist auf. Und die Saphira auch. Stell dir mal vor, möchtest du in eine Gemeinde gehen, wo die Leute tot umfallen, wenn sie Sünde in ihrem Leben haben? Du, das ist, in der Gemeinde war Angst damals. Und sie hielten fern von der Gemeinde. Niemand wollte auffallen. Wahrscheinlich gab es damals auch solche Lumpen wie Ananias und Saphira. Die Gemeinden verkirchlichen, verstaatlichen, überall Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich habe nichts dagegen, wenn sie irgendwie sich gut verwalten und so weiter. Aber dann, wo der Staat Eingriff hat, selbst sogar die schlimmste Sekte Jehovas Zeugen, die sind auch Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden und in der Ökumene bereits drin. Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Da weiß ich nicht, was alles so kirchlich, christlich ist. Die haben eine ganz andere Vorstellung von Wiederkunft Jesu, von Gemeinde. Die sind noch die 144.000. Schon längst diese ganze Zahl überschritten. Aber am besten, und das ist, was ich den Leuten immer gerne sage, geh deinen Weg mit dem Heiland. Ganz allein. Vertraue dem Herrn. Freu dich über jeden Gläubigen, den du triffst, der an Jesus glaubt. Hauptsache, er glaubt etwas. Und in der Bibel heißt es, ein Mensch, der gottesfürchtig ist, ist Gott angenehmer als einer, der religiös ist, so ein Pharisäer und so ein Heuchler. Guck die Menschen dir an. Am besten ist das, vertraue dem Herrn Jesus, der Heiland ist mein Heiland. Und wir müssen allein vor Gott stehen. Allein unsere Entscheidungen treffen. Allein mit Gott abmachen, links oder rechts. Gut, das eine oder das andere. Die Gefahr der Vereinnahmung durch den Antichristen über die Hintertür ist so groß heutzutage. Du gibst den kleinen Finger und plötzlich bist du mittendrin. Musst aus Rücksicht auf die und jene Gruppe nehmen, das darfst du nicht mehr sagen. Du darfst nicht mehr gegen das mehr predigen, gegen das nicht mehr predigen. Ich bin so froh, dass ich ganz frei sein darf. Ich predige so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich liebe den Heiland und ich gehe mit dem Heiland, ich vertraue den Heiland und ich liebe die Menschen, weil Gott die Menschen liebt. Und ja, ich schiebe die Menschen nicht in eine Schublade und sage, ja, der kommt nicht in den Himmel. Und wenn der in den Himmel reinkommt, dann will ich nicht in den Himmel. Ja, oder wie John Wesley und Whitefield miteinander sich gestritten haben und da wurde Wesley gefragt, und was ist, wenn du den Whitefield im Himmel siehst, kommt der Whitefield überhaupt in den Himmel? Und ich kenne in der Kirchengeschichte Luther und Zwingli oder Calvin und so weiter, die haben sich gestritten, sie haben sich einander in die Hölle verdonnert. Und da wurde Wesley gefragt, und was ist mit Whitefield? Ja, der wird ganz weit hinten sitzen irgendwo, dass ich ihn gar nicht sehe. Von wegen, der wird dein Bruder sein, der wird links oder rechts von dir sitzen. Und was sagst du dann? Dann musst du sein Geruch, sein Geschmack und sein Geplärre oder was weiß ich, aushalten. Denn Gott teilt die Sitzplätze ein, wo wir im Himmel eines Tages sitzen werden. Und deshalb ist es so wichtig, nimm den Bruder, nimm die Schwester an, wie es ist. Der Glaube beherrscht die Umstände, der Glaube verwirft nichts, der Glaube baut sein Werk auf Gott allein. Gott ist derjenige, der die Gemeinde baut, und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Alle anderen Gemeinden sind immer wieder überwunden worden. Vom Teufel, von Irrlehren und was auch immer ist. Gott fängt was Neues an. Wir kommen ja von Pfingsten her. Die Gemeinde Jesu damals war außerhalb der Priesterschaft, des Establishments. Gott hat damals was ganz Neues begonnen. Dort auf dem Söller, Petrus voll Heiligen Geistes tritt auf und sagt, ihr Juden, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Macht jetzt, was ihr wollt. Wir können gegen Gott nichts machen. Ich predige in eine muslimische Gegend in Pakistan und ja, ich habe nicht gleich gesagt, Jesus ist Gottes Sohn und so weiter. Und dann kamen wir mit dem Imam ins Gespräch und Dann sagt der Imam, ja, ihr Christen glaubt an Jesus als Gottes Sohn und Gott hat keinen Sohn, so haben wir diskutiert. Und irgendwie kamen wir dann aufs Gespräch, ja, was der Allah macht, das ist sein Problem. Allah kann ihn adoptieren als seinen Sohn, warum denn nicht? Und ich war erstaunt, wie dieser Imam sagt, ja, Allah kann machen, was er will. Und das ist mein Argument auch den Juden gegenüber, weil die Juden sagen auch, wir glauben nicht an die Trinität, an, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ja, und Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ja, was will man da sagen? Wir haben den Schlüssel in der Hand. Und ich streite mich nicht mit dem Juden oder dem Moslem. Und wir sind so friedlich mit dem Imam auseinandergegangen. Er sagt, du bist deiner Meinung gewiss und ich bin meiner Meinung gewiss. Und was der Allah macht, das ist sein Problem. Das ist sein Problem. Ja, der Glaube beherrscht die Umstände. Der Glaube ist nicht kleinkariert, spießbürgerlich oder was auch immer. Gott geht neue Wege, damals wie heute. Mit Pfingsten begann etwas ganz Neues. Das konnten die Juden nicht fassen. Die sprechen in alle Zungen, sprechen. Der Heilige Geist spricht nicht Hebräisch und nicht Aramäisch. Der spricht, ja, welche andere Dialekte? In 17 verschiedenen Sprachen hören die Leute plötzlich die großen Taten Gottes rühmen. Und nicht nur in Lateinisch, Hebräisch und Griechisch oder wie auch immer in Deutsch. Paulus sagt, als die Juden Christus nicht angenommen haben, als sie das nicht begreifen konnten, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dann sagt er, und nun, okay, jetzt gehen wir zu den Heiden. Zu den, ja, die haben große Freude gehabt in der Bibel, als dann da Paulus predigt, dass Gott auch die Heiden liebt. Gott baut seine Gemeinde mit den Heidenchristen. Die hat nichts mehr. Mit den Juden gemeinsam, die ganzen heidenchristlichen Gemeinden, die haben statt am Sabbat am Sonntag gefeiert, am ersten Tag der Woche. Da kamen sie zusammen, da haben sie ihre Feste gemacht und dergleichen. Dann haben sie ihren Schnitzel gegessen oder das Fleisch von der Freibank gekauft, was den Götzen geweiht war. Die haben kein Gewissensbiss sich gemacht. Das darfst du nicht. Weißt du, Gott ist nicht so kleinkariert. Der Glaube, wahre Glaube beherrscht die Umstände, ist nicht so kleinkariert. Mit dem darfst du nicht sprechen, die darfst du nicht berühren, den darfst du nicht angucken und dort darfst du nicht hingehen. So viele Christen sind kleinkariert, nichts anderes, sind Judaisten. Obwohl, ja, wir schon lang längst das alles überholt haben. Und die Juden damals, die predigten, ja, die Heiden müssen sich beschneiden lassen. Wo steht es in der Bibel, dass du dich beschneiden musst? Im Alten Testament war das als Zeichen für die Israeliten, dass sie einen Bund Gottes haben. Abraham und Moses haben das eingeführt. Ja, aber jetzt, wir sind befreit. Und der Bibel sagt, heißt es, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Da steht kein Wort von der Beschneidung. Du stirbst nicht, wenn du die Gesetze der Juden übertrittst und nicht beachtest. Ich bin noch, ja, stell dir mal vor, probier mal etwas Tödliches zu trinken. In meiner Bibel heißt es, oder zu essen. In der Bibel heißt es, wenn die da glauben, wenn sie etwas Tödliches trinken, Schweinefleisch essen, die fallen, du fährst nicht tot um. Etwas Verbotenes essen. Probier einmal etwas Verbotenes mal zu essen. Mal Ratten, Mäuse, geröstete Mäuse. Ich bin in Philippinen und die Chinesen, Chinesen, die essen Heuschrecken und ich wusste gar nicht, dass die Heuschrecken so gut schmecken. Die schmecken wie Chips, geröstete, verstehst du? Aber natürlich, hier, wenn ich den Leuten erzählen würde, Leute, ich habe Schnecken gegessen, oder nicht Schnecken, Heuschrecken, und die schmecken wie Chips. Ja, das ist unsere Kultur. Da sind wir aufgewachsen, und das ist, was uns bringt. Wir sind zur Freiheit berufen, und wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. So, lebe nicht nach den Gesetzen der Menschen, lebe nach dem Gesetz Gottes, und Gottes Gesetz ist Liebe. Alles hört auf, Glaube hört auf, Zungensprache hört auf, Zeichen und Wunder hören auf, ach, alles Mögliche, Hoffnung hört auf, Glaube hört sogar auf. Was bleibt, ist die Liebe. Der Glaube beherrscht die Umstände, ist mein Thema. Und der Glaube an Jesus Christus steht über, ja, das Gesetz von Sinai. Diese Gesetze wurde von Moses empfangen, von Gott, aus Gottes Händen. Das ist wahr. Aber noch bevor der liebe Moses unten die Erde erreichte, Das Lager der Israeliten haben sie um das goldene Kalb getanzt. Sie waren nicht würdig. Denen ging es ums Geld, denen ging es um das Materielle. Da hat der liebe Moses die ganzen Gesetzestafeln, die Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben hat, zerklopft. Und jetzt war's kaputt. Das Gesetz Gottes war zerstört, bevor es die Erde erreicht hat. Obwohl es von Engeln gegeben wurde. Und ihr lieben Geschwister, auch das Gesetz, was wir haben, was wir von Gott wissen, wir haben nur noch Bruchstücke von der Überlieferung, von dem Gesetz Gottes, das sollte ich tun. Und jeder Mensch hat ein Gottesbewusstsein in sich. Und jeder Mensch weiß, das tut man nicht, das macht man nicht. Wir haben alles nur ein paar Fetzen, ein paar Scherben von der Gnade und Güte Gottes. Und jetzt muss man das alles herausfinden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist offenbart uns den Willen Gottes. Wir sollen nur das tun, was Gott uns zeigt, was der Heilige Geist uns zeigt. Und der Heilige Geist zeigt uns immer etappenweise. Heute zeigt er das, nächste Woche das, übernächste Woche jenes und in 3-4 Jahren das andere. Wenn ich heute dran denke, als junger Christ, ach, ich war so extrem, und als junger Pastor erst recht, wenn jemand gesagt hätte, ich zweifle an Gott, hätte ich am Schopf gepackt, links und rechts einen Watschen gegeben, das darf ich, denn sie werden euch in ihre Schulen führen und euch Ohrfeigen geben. Das, ich kann sagen, hört doch auf, mit diesem Blödsinn zu glauben. Aber was passiert? Heute hat Gott mich gelehrt, sei nicht so radikal, sei nicht so religiös, sei nicht so fanatisch. Das ist alles erkenntnisgemäß. Unser Wandel ist erkenntnisgemäß. Gott offenbart uns Stück für Stück. Und heute empfinde ich, ach Gott, wie tollpatschig war ich damals. Wie engherzig war ich damals. Wie gesetzlich war ich damals. Und ich bin Gott dankbar, dass Gott mich korrigiert hat. Und das ist, wie der Heilige Geist uns korrigiert. So, wir sollen nur das tun, was der Heilige Geist zulässt, wozu wir auch in der Lage sind, wozu wir die Freiheit und den Frieden haben, wozu wir auch gewachsen sind. Und heutzutage, wenn jemand zweifelt, ich verstehe, weil ich selbst gezweifelt habe, weil ich selbst Gott nicht verstanden habe, weil ich selbst nicht beten konnte und dergleichen, weil ich habe gesagt, Gott, wie kannst du das zulassen? Dass ich in Schulden komme, dass ich finanziell nicht mehr durchblicke, das war damals in Stuttgart, da bin ich reingelegt worden, ich habe meine Kaution nicht zurückbekommen und ich habe gesagt, Gott, wie konntest du mir zulassen? Ich diene dir und ich habe wirklich alles sauber zurückgelassen. Aber nein, Gott hat mich gelehrt, überlass mir, ich will für dich streiten. Und weißt du, was passiert ist? Ein Jahr später lese ich die ganze der Zeitung oder die Stuttgarter Zeitung, da lese ich, dass im November war das, und da fährt ein Mann über die Neckarbrücke in Bad Cannstatt und kommt in Schleudern und fällt von der Brücke oder fällt in den Neckar von der Brücke in seinem schönen Mercedes und ertrinkt. Und das war mein ehemaliger Hausbesitzer, der mich reingelegt hat. Wir müssen Gott überlassen. Und Gott sagt, ich will für euch streiten. Und Gott wird Recht schaffen seinen Auserwählten. Weißt du, wir müssen manchmal Krisen durchmachen. Ärgernisse müssen kommen, steht in der Bibel. Aber weh den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen. Wir haben gesagt, Gott, nimm du das, wir werden schon irgendwie hochkommen, wir werden uns schon hochrappeln. Und wir sollen einfach wachsen an diesen Umständen. Ja, Gott will etwas Neues in unserem Leben führen, dass wir nicht mehr so engherzig sind, so kleinkariert sind, so spießbürgerlich sind. Wir wachsen in kleinen Schritten durch die Leitung des Heiligen Geistes. Ein Stück von dem, was ich heute sagen möchte, ist Wiederherstellung. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das macht nicht der Seelsorger, das macht nicht der Pastor und so weiter. Das ist ein Lernprozess unter dem Heiligen Geist. Wir sollen lernen, was ist der Wille Gottes für unser persönliches Leben. Und es dauert manchmal Jahre und Jahrzehnte. Meistens, weißt du, wir denken immer ganz schnell, lieber Gott, komm, hilf mir ganz schnell. Nein, der Herr sagt, morgen um diese Zeit oder im nächsten Jahr oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Die Zeit liegt in seinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nicht, wann ich sterbe, sondern wann das und jenes passiert, was ich erbete. Josef sieht, dass er der Herr von Ägypten, dass er ein König ist, dass die Brüder vor ihm niederfallen und anbeten. Und da vergehen 21 Jahre, bis das passiert. Und wir denken, das muss alles sofort sein. Herr, du hast gesprochen. Amen. Und jetzt geht's weiter. Nein, so schnell geht's nicht. Wir müssen auch heranreifen, heranwachsen. Es ist alles Stückwerk. Es ist alles eine Flickerei. Viele bilden sich so viel ein, Sie könnten die Welt verändern, aber meistens scheitern all diese ganzen Weltveränderer, wenn ich so studiere und diese Biografien lese. Gott lässt alle scheitern. Die ganzen Weltverbesserer. Nur, ja, die Welt verändert sich durch Gott und durch sein Gesetz und durch seine Zulassung. Du musst nur deine Umstände beherrschen. Das, was um dich herum ist, in deinem Kiez, in deinem Viertel, deine Umstände, das ist deine Herausforderungen, die Probleme, die auf dich zukommen, tagtäglich. Ich werde nie vergessen, wenn ich ältere Leute manchmal besuche, dann sagen sie, Pastor, ich bin Gott so dankbar, dass ich jeden Morgen aufstehen kann und meine Hausarbeit machen kann. Als ich das früher als junger Pastor in Stuttgart vor allem gehört habe, habe ich gedacht, wie kann man da Gott danken, dass man seine Hausarbeit machen kann? Aber heute weiß ich, du brauchst viel Kraft und Gnade, um deine Hausarbeit zu machen. Dein Süppchen zu kochen, wenn du noch putzt und so weiter. Ich weiß, ich danke Gott, dass ich meine Hausarbeit machen kann. Und meine Hausaufgaben erfüllen kann. Und das sind die wirklichen Arbeiten und Aufgaben, sind das, was wir zu Hause machen. Was wir als Hausaufgabe erledigen. Wo uns niemand zuguckt, wo uns niemand zuhört, wo uns niemand beobachtet. Hier geschieht der Wille Gottes. Und da habe ich so viel zu tun. Und nicht alle Tage Sonntag. Verstehst du? Wir haben 6 Tage Arbeitstage. Und nur einmal in der Woche Sonntag. Echter Glaube beherrscht die Umstände. Das, was um uns herum steht. Und so viele Menschen sind Messis. Entschuldigung. Sie sind Messis. Sie lassen alles stehen. Das mache ich später. Und sie verschieben auf den nächsten Tag, auf die nächste Woche, aufs nächste Jahr. Aber das kommt nicht. Das wird immer mehr von den Arbeiten und Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Echter Glaube beherrscht das, was einen beschwert. Und ich habe mir in meinem Leben angewöhnt, wenn ich Probleme habe, ich teile meine Probleme ein, 1 bis 10, und dann gebe ich jedem Problem, also jeder Aufgabe, was ich zu erledigen habe, auf meine To-Do-Liste, dann schreibe ich das und das möchte ich tun. Und ich nehme die schwerste Aufgabe als erstes, nicht als letztes, ich nehme es als erstes. Und wenn ich die erste Aufgabe erledigt habe, dann mache ich das andere mit links. Und die meisten Leute wollen erst zum Schluss, wo du deine Kraft verbraucht hast, da noch das und das zu tun, das Schwere. Nein, tu das Schwere zuerst. Morgens, was du bis 10 Uhr gemacht hast, hast du gemacht. Und dann kommt dein Biorhythmus und es sinkt wieder und du bist wieder schwach. Echter Glaube beherrscht die Umstände. Was einem im Weg steht, räumt er weg. Und was du heute nicht wegräumst, das wird dich behindern, morgen und übermorgen. Der Glaube beherrscht, was dir den Weg versperrt. Versucht, den Durchbruch zu schaffen irgendwie. Denk darüber nach. Was ist der Glaube? Der Glaube resigniert nicht und sagt, das schaffe ich nicht. Doch, mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes wirst du schaffen. Die Dinge, die noch nicht aufgearbeitet hast, das sind die Dinge oft, die dich verletzt haben. Der Glaube beherrscht die Umstände, ist mein Thema. Jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen. Bei dem einen ist die Familie. Bei dem anderen ist die Gemeinde, bei den anderen sind die Nachbarn, beim nächsten sind die Kollegen und bei manchen bist du selbst das größte Hindernis. Und du bist wirklich, ob du es mir glaubst oder nicht, du bist selbst das größte Problem. Du bist selbst das größte Problem. Wenn du dich selbst in den Griff bekommst, dann hast du alles gelöst. Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wir haben so viele Anfragen an Gott. Denken, oh Gott, hilf mir. Und Gott sagt, hilf dir selbst zuerst einmal. Hilf dir selbst, dann helfe ich dir. Und sich selbst zu helfen, ich werde nachher auf ein paar Punkte kommen, sich selbst die Lösung zu bringen. Und dann kannst du Gott um Hilfe bitten. Herr, ich habe getan, was ich konnte. Ich war fleißig, ich habe gebetet, ich habe geglaubt, ich habe gegeben, ich habe gearbeitet. Als wenn es alles Beten nichts nütze, wie Martin Luther einmal sagte, so, ich habe alles getan und jetzt musst du den Rest tun. Du bist jetzt zuständig, lieber Gott. Andere Leute, die ihre Probleme nie lösen, sind Leute, die immer zurückschauen, früher. Ach, weißt du, wie früher war? Weißt du noch, wie früher alles war? Es war fantastisch. Ach, ja, früher warst du auch noch jünger. Früher warst du noch vielleicht in der ersten Liebe. Früher warst du nicht zerrissen, innerlich zerrissen. Früher, was weiß ich, was früher war. Hast vielleicht noch Arbeit und Freude gehabt an der Arbeit. Jetzt ist alles zuwider. Jetzt fällt es alles so schwer. Früher. Ich bin mal in Memelland, also in meiner Heimat gewesen. Und auf der anderen Seite vom Memeldelta liege ich im Gras oder am Strand und träume. Ich weiß nicht, ob du schon sowas erlebt hast, dass du irgendwo dich draußen in der Natur hingelegt hast und fängst an zu träumen. Plötzlich kommen meine Kinder zu mir: Papa, du schnarchst! Und schütteln einen und wecken mich auf. Und ich war gerade so schön in einem Traum, einen göttlichen Traum, den werde ich nicht vergessen. Und ich hatte einen Traum, also das war früher, ja, ich bin in der Sowjetunion, da war Memel und Königsberg, dieses ganze Land war alles eine Einheit, da gab es keine Grenzen. Ich träume, ich bin nach Königsberg gegangen, also Königsberg Land und Königsberg Stadt, nach Tilsit, wir haben dort Hering und Fische verkauft und Heidelbeeren verkauft auf dem Markt. Heute ist alles geschlossen und ich träume, ja, da waren, gab es keine Grenzen und jetzt sind alle Grenzen scharf bewacht. Das träume ich so in meinem Traum. Und jemand fragt mich im Traum, wer hat diese Grenzen gemacht? So praktisch wie ein Polizist. Wer hat diese Grenzen gemacht? Und ich sagte, die Politiker. Ja, und eine Stimme sagte, und das lässt du dir bieten? Die Grenzen, dass die Menschen Grenzen aufsetzen, ob jetzt Politiker sind oder Pastoren sind oder Priester sind, egal wer es, und du lässt es bieten. Und da haben sie mich aufgeweckt. Ich wollte noch weiter träumen. Wer hat die Grenzen gesetzt? Ja, und du lässt es dir bieten. Der Glaube beherrscht die Umstände. Ich lasse mir das nicht bieten. Man kann mir viel verbieten. Man hat dem Daniel verboten zu beten, 30 Tage lang, zu niemand anders mehr zu beten, als nur zum Kaiser. Und er hat sich nicht nehmen lassen. Morgens, mittags und abends hat er, jedes Mal hat er seine Fenster aufgemacht und hat gesagt, groß ist der Herr Jehova, groß ist Gott Sebaoth, groß und mächtig ist El Shaddai. Er hat sich nichts nehmen lassen. Wir müssen wissen, was der Staat sich erlauben kann, was wir uns erlauben können und was wir uns nicht erlauben dürfen. So, lass dich nicht so viel bieten. Oder wie diese drei Jünglinge, als diese Musik aufspürte, jetzt müsst ihr alle niederfallen und das Standbild anbeten. Sie sagten, nein, mein Herr, wir werden das Standbild nicht anbeten. Das ist gegen unser Gewissen, gegen unsere Vorstellung, gegen unseren Glauben, gegen meine inneren Gewissen und meine Überzeugung. Ich werde es nicht machen. Wir lassen uns viel zu viel bieten, liebe Leute. Und der Teufel versucht uns immer zuerst mal den kleinen Finger zu nehmen, dann ja die ganze Hand und schließlich fesselt er uns. Und wir sind seine Sklaven und Gefangene. Wir lassen uns durch Verbote einengen. Wer hat die Grenzen gemacht? Die Politiker. Verstehst du? Ich bin so geführt worden und ich auf ein paar Meter weiter war die Grenze, wirklich. Wir lassen uns so viel bieten, wir sind als Menschen entmündigt. Der Glaube beherrscht die Umstände. Es lässt nicht alles bieten. Nur weil es jetzt der Staat ist oder die öffentlichen Medien, die Massenmedien oder die Meinung bestimmter Leute, der Masse. Der gläubige Mensch, der steht gegen die Masse, schwimmt gegen den Strom. Er hat seine Meinung, er ist überzeugt. Der Mensch, und Gott hat uns dazu geschaffen, nicht als Marionette der Medien oder Hampelmänner der Gesellschaft zu sein oder Hampelmänner der Kirche und der Religion. Gott hat uns geschaffen zu freien Bürger. Adam, wo bist du? Was machst du? Du sollst das tun und nicht tun und das eine lassen. Der Mensch ist zur Freiheit berufen und er lässt sich so viel bieten, er lässt sich verführen. Probier doch mal, verstehst du? Aber er verstößt gegen das Gesetz und das Gebot Gottes. Gottes Gebote sind universelle Gebote und seine Gesetze sind unveränderlich und unumstößlich. Sie gelten überall. Für jedermann sind sie verbindlich. Und deshalb, lass dir das nicht alles aufbinden und verbieten. Das darfst du nicht. Ja, du solltest probieren und wagen und riskieren. Viele sind nicht sicher, was ist Gottes Gesetz? Das Gesetz Gottes ist zum Beispiel Saat und Ernte, Tag und Nacht. Da kannst du nichts dagegen machen, kannst schimpfen, so viel du willst, und du musst dich nur einfügen in das Gesetz Gottes. Unser Verstand wurde von Gott so programmiert, dass wir auf sein Wort reagieren. Deshalb heißt es in Römer 10, Vers 10, denn wer mit dem Herzen glaubt, nicht mit dem Kopf, mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der wird selig werden, mit dem Herzen glauben. Was aus dem Herzen kommt, das ist, was den Menschen beschmutzt oder heiligt oder reinigt, beides. Durch das Hören versucht Gott, unseren Verstand zu beeinflussen. Deshalb, der Glaube beherrscht die Umstände. Das, was du verstehst, was du gut verstehst, wovon du 100% überzeugt bist, das ist, was dein Leben beeinflusst. Und was du nicht 100% überzeugt bist, nicht sicher bist, ein Fragezeichen hast und so weiter, da wird es alles schief gehen. Wenn du das glaubst, was du hörst, das wird dein Leben beeinflusst. Goebbels hat einmal gesagt, sag den Leuten 1000 Mal das Gleiche und die werden es glauben. Und das war so auch im Dritten Reich. Und das ist heute bei den ganzen Tyrannen und wenn auch heute mit Mundschutz und mit Corona und so weiter, das wird immer, du hörst keine Nachrichten mehr, kannst keine gescheiten Nachrichten mehr hören ohne Corona-Ticker. Und das hören die Leute und am Schluss glauben sie, ja, wir haben einen Virus, einen furchtbaren Virus, aber den hat doch keiner gesehen. Ein ehrliches Hören des Wortes Gottes bringt Glauben in uns hervor. Ein ehrliches Hören. Ist es wirklich von Gott? Ja, Gott hat zugelassen, dass die Menschen sich fürchten, dass sie sich was einreden. Ein Gerücht. Und das Gerücht ist nämlich, was die Leute kaputt macht. Das Gerücht war, was die Israeliten vom gelobten Land abhielten. Das Gerücht. Das Land ist wunderbar. Also, da gibt's gar nichts. Aber, da gibt es Riesen. Das Hören, das überzeugt uns, das läutet uns ein. Und das gibt uns Gewissheit durch das Hören. Was hörst du? Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, richtig zu hören und nur das hören, was ich hören will. Also ich habe es mir angewöhnt, ich höre das, was ich hören will. Die Musik, die ich hören möchte. Die Predigt, die ich hören möchte. Den Prediger, den ich hören möchte. Und wir sollen immer wieder nur das hören, was wir hören wollen. Herr, ich will dich hören. Sprich du. Sprich nur ein Wort und ich werde gesund. Höre Gottes Wort. Das ist so komisch, aber höre ein Teufelswort, höre Zweifel, höre Unglauben. Nein, wir können nicht reinkommen in das Land. Das Land ist zu stark, die Mauern sind zu fest. Und apokryphische Überlieferungen erzählen von Jericho, die Mauern waren so breit, dass sogar ein Pferdefuhrwerk darauf fahren konnte. Verstehst du? Wie sollen wir die Stadt einnehmen? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Und dann dieser Josua und Kaleb sagte, sollen sie predigen und sagte, Gott hat uns so mit mächtiger Hand aus Ägypten rausgeführt und dieser Gott wird uns auch reinführen in das gelobte Land. Auch der Unglaube und der Zweifel kommt über das Hören. Sollte Gott gesagt haben, sollte Gott gesagt haben. Darum heißt es in der Bibel einmal, sitze nicht, wo die Ungläubigen sitzen. Sitze nicht bei negativen Gesellen und Pessimisten. Die stecken dich an, sie vergiften dich. Die geben dir diesen Coronavirus, den Satanvirus, stecken sie dich an. Nur so ein kleines Spuck und so weiter. Und dann bist du schon angesteckt. Und hast schon was geschluckt. Sie vergiften dich. Auch die Sünde kommt über das Hören. Vom menschlichen Geist geht immer Zweifel aus. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Sollte das für mich sein? Ist das der Wille Gottes? Und wenn du anfängst zu fragen, viel zu fragen, du kommst in einem Teufelskreis rein. Ich habe mal einen Fall gehabt, wo ich selber gebetet habe und von Gott eine Vision bekommen in diesem Problem, was ich gebetet habe. Ich habe lauter Fragezeichen. Gott, warum ist das so? Warum ist das so? Ich frage mich immer, bevor ich die Predigt halte, Herr, warum ist das so und wieso ist das so? Und dann hat Gott zu mir gesagt, Johannes, und ich sehe eine ganze Reihe von Fragezeichen. Und dann hat der Herr gesagt, nimm so ein Fragezeichen und zieh es in die Länge. Was hast du? Ein Ausrufezeichen. Und so ist es passiert. Ich habe ein Ausrufezeichen. Mach aus deinen Fragezeichen ein Ausrufezeichen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ich denke nur an Abraham später. Ich komme noch ganz schnell darauf zurück. Höre nicht auf die Probleme. Auch jetzt, was die Leute beim Hiob gemacht haben. Hiob, du betest zu wenig, du glaubst zu wenig, du lachst zu wenig, du singst zu wenig. Was weiß ich? Diese 38 Kapitel im Hiob-Buch sind lauter Anklagen. Das sind seine Freunde, seine liebe Freunde. Ja, diese Weisen, ihre Bildung. Ja, der weiß, was der studiert. Der menschliche Geist, der menschliche Weisheit ist es, was einen konfus macht. Und je mehr einer studiert hat, in aller Liebe, ich weiß, studieren ist wichtig und ich verdamme niemand, der studiert, aber je mehr du studierst, desto mehr Zweifel hast du. Ja, du liest in der Theologie lauter bibelkritische Fakten, im Theologiestudium mit bibelkritischen Fakten, da ist in einer Bibelschule in der Schweiz, oder christliche, evangelikale Bibelschule, und da mussten die Bibelschüler am Anfang, wenn sie dorthin gingen, zuerst mal dem Kindesglauben entsagen. Ich glaube an den Heiland, ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Den mussten sie davon lösen. Ja, wenn du dich von diesem kindlichen Glauben, aber lieber Vater, dich löst, was hast du dann nachher am Schluss? Nur noch eine Luftblase, eine Seifenblase. Da musste ein Mann Gottes einmal auf dem Karmel, dieser Elia, der musste beten, und zwar ganz komisch, 7-mal musste er beten, er musste seinen Kopf zwischen den Knien nehmen. Probier's mal, ob das, wenn du bist noch so elastisch, den Kopf zwischen deinen Knien nehmen. Und das, was das heißt, du solltest deine Gedanken beten. Hiob, als er anfing für seine Freunde zu beten, hat Gott sein Schicksal gewendet. Herr, diese Gedanken bringe ich ins Gebet. Aber so viele Leute haben Dachschaden, weil sie nur noch vom Kopf glauben und den Kopf nicht in die Knie nehmen. Gottes Wort ist zuverlässig, millionenfach geprüft, bewiesen, kritisiert, zerrissen, zerfetzt, ja, gründlich untersucht, kritisch untersucht sogar, auseinandergenommen, bezweifelt, bekämpft und dergleichen. Und es hat sich immer wieder behauptet, dein Wort ist nichts wie die Wahrheit. Und wenn du konsequent dem Wort handelst, nur dem Wort, was du erkennst. Ich betone das ganz bewusst. Gott will nicht, dass du die Bibel praktizierst, sondern Gott will, dass du das Wort, das in deinem Herzen als Rema gekommen ist, was du erkannt hast, sprich nur ein Wort, Herr. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und du wirst merken, wie schnell du gesund werden wirst. Der Herr ist mein Arzt. Er hat zu mir gesagt, ich bin dein Arzt. Du brauchst keinen Arzt. Du kannst dich auf alle Ärzte verzichten. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und du wirst sehen, dich wundern, wie schnell du gesund wirst. Was Gott sagt, das ist wahr. Das kann ich glauben. Auf das kann ich mich verlassen. Und das muss ich auch nicht mehr groß prüfen. Was in der Bibel drinsteht, ist genug geprüft. 1000 Millionenfach. Abraham hat einen starken Glauben gehabt. Ich sagte euch vorhin, ich komme noch auf Abraham zurück. Abraham hat einen starken Glauben gehabt. Der hat aber keine Bibel gehabt. Der hat keinen Heiligen Geist gehabt. Der hat keinen Herr Jesus gehabt. Der hat nichts gehabt. Der hat nur die Stimme Gottes gehabt. Abraham, geh aus Ur in Chaldea, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und jeden Tag muss er ganz neu Gott entdecken. Jeden Tag. Er hat keine Karte gehabt, keinen Reiseplan, keinen Navi. Er musste jetzt gehen, immer Schritt für Schritt. Nachdem er dort hingekommen ist, hat Gott dann weitergeführt. Und so ist, wie Gott unser Leben führt, Schritt für Schritt. Dein Autoscheinwerfer, wenn du genau anguckst, dein Autoscheinwerfer leuchtet auch nicht von hier bis nach Leipzig, sondern nur bis um die nächste Ecke. Und wenn du die nächste Ecke genommen hast, dann kannst du wieder ein Stückchen Licht sehen. Ich war mal bei den Beduinen, habe mal eine Woche bei denen gewohnt, in Israel, in der Sinai-Wüste, und da hat mir der Leiter, der Scheich von dieser Beduinengruppe erzählt, wir gehen nach den Sternen. Früher haben wir kein Navi gehabt, wir gingen nach den Sternen. Und da hieß es, wenn du gehst, nimm den Stern. Wenn du zu diesem Stern angekommen bist, dann nimm den und den Stern zur linken oder zur rechten. Und wenn du dort angekommen bist, dann nimm nachts diesen Stern dort und dorthin. Und das sind wir, so wie wir früher, wie unsere Vorfahren, wie Abraham geführt wurde. Wenn du irgendwo gehst, wenn du dort angekommen bist an dem Punkt, dann nimm den nächsten Stern, die nächste Verheißung. Sterne sind Verheißungen Gottes, Löcher im Himmel sind, ja, die uns Hoffnung geben, und dann nimm den nächsten Stern. Und so will Gott uns führen, schrittweise, etappenweise. Und erst wenn wir dann dort angekommen sind, wir werden nicht früher neue Leitungen und Anleitungen von Gott bekommen, erst wenn wir dort angekommen sind, dann werden wir den nächsten Stern bekommen, die nächste Verheißung bekommen. Und so war es auch beim Abraham, Stück für Stück. Ja, und er musste sein Leben finden, ohne Bibel, ohne den Heiligen Geist und ohne Jesus Christus und ohne Pastor. Ja gut, der Priester Melchisedek war da, wo er den Zehnten abgeliefert hat, mal irgendwann nach einer Schlacht. Aber sonst hat er niemanden gehabt, der ihn hätte anleiten können, der für ihn hätte beten können. Er musste alles selber machen, alles selber machen. Und Gott war mit Abraham. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber er ist ein Vorbild uns allen geworden, ein Vater in Christus. Selber hat er keine Vorbilder gehabt. Ja, und ist trotzdem sehr gläubig gewesen, ein Vater der Gläubigen. Er handelte immer nach seiner Erkenntnis, wie Gott ihn geführt hat. Und wenn du dich von Gott führen lässt, manchmal machst du auch einen Fehler. Und manchmal lügst du sogar, wie Abraham, der hat auch gelogen und Fehler gemacht. Aber er hat aus diesen Fehlern gelernt. Gott hat für ihn gestritten. Gott hat diese Fehler ausgebügelt und wieder recht gemacht. Wir dürfen Fehler machen bei dem lieben Gott. Es ist nicht so, dass du keine Fehler machen darfst. Du darfst nur nicht gegen Gott rebellieren. Das ist die Sünde, die Ursünde. In Römer Kapitel 4, Vers 19 lese ich gerade hier. Und er wurde nicht schwach im Glauben. Du glaubst es wieder, lieber Paulus. Aber er ist schwach geworden. Also, dass er dann dem lieben Gott bis nachgeholfen hat oder versucht hat, nachzuhelfen. Aber das war wieder ein Fehler. Aber Gott hat auch das wieder glatt gebügelt mit der Hage und Ismael. Und er ist wieder zurückgekommen zu diesem Punkt, Ausgangspunkt, was da war. Und als er seinen eigenen Leib sah, dass er erstorben war, weil er fast 100-jährig war und dann die Sarah angeguckt hat, auch die war schon erstorben, ihr Leib war erstorben. Und er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste, Gott wird es schaffen, Gott wird es machen. Gib einfach Gott die Ehre, auch wenn du die Verheißung noch nicht erlangt bist und was 100-jährig oder 90-jährig bist, wie die Sarah und so weiter, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Auch wenn es ewig dauert, auch wenn wir es vielleicht hier in dieser Welt nicht mehr erleben, Gottes Verheißung und seine Zusagen, es bleibt, was er sagt. Wie beim Levi Petrus, Himmel und Erde mag brennen, dein Wort wird nicht vergehen. Und der Wille Gottes offenbart sich und manifestiert sich und kommt zustande, ob einer daran glaubt oder nicht glaubt. Dein Wille geschieht, auch in der Corona-Krise. Dein Wille geschieht. Hier zu kommen war angekündigt und ja, Jahrhunderte sind vergangen und es ist geschehen. Jesus wurde in Bethlehem geboren, genauso wie der Prophet Micha geweissagt hat. Die Zerstreuung Israels ist geschehen, wie die Bibel gesagt und angekündigt hat. Dass Jesus den Menschen die Sünden vergibt. Ja, er hat den Menschen die Sünden vergeben. Und da haben die Pharisäer gemotzt und gesagt, wer kann Sünden vergeben, außer nur der liebe Gott? Und dann sagt Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und damit ihr wisst, dass das Menschensohn, also Jesus jetzt damals, die Macht hat, Sünden zu vergeben, hat er den Mann auf die Beine gestellt und ist nach Hause gegangen. Also sowas haben wir noch nie gehört. Ja, es geschieht, was Jesus und was Gott und was der Heilige Geist sagt. Es ist leichter, Sünden zu vergeben, als zu sagen, steh auf und geh nach Hause. Jesus ist kein Hochstapler gewesen. Er war wirklich Gott. Er hat Autorität gehabt und so weiter. Er hat Macht gehabt. Und deshalb, was Jesus, sein Wort, das Evangelium uns sagt, vor allem die Evangelien, das ist eine ganze Himmelreichsgeschichten. Ja, das ist unsere Zukunft. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, wird angenommen. Ja, all diese Geschichten, die in der Bibel erzählt werden, die beziehen sich alle auf Jesus und seine Gemeinde. An den Werken und Taten Jesu kannst du erkennen, ist das von Gott oder nicht. Gott war mit ihm, Gott hat ihn bestätigt. So, die Juden haben einen Jesus erwartet oder einen Messias erwartet, der gar nicht verheißen war. Es war zuerst einmal ein Messias verheißen, der unten durchgeht, der als Sünde gerechnet wird. Glaube beherrschte Umstände ist mein Thema. So, die Juden waren Sklaven der Römer und heute sind viele Sklaven der Krankheit, und so weiter, haben einen Geist der Krankheit. Die sind erlöst, sie haben Sündenvergebung, aber die schleppen immer Minderwertigkeitskomplexe mit sich, leben mit Verletzungen. Früher war das und das. Glaube herrscht trotz der Umstände. Du hast das Wort Gottes gepackt, verstanden. Gott ist dein Retter, er hat versprochen, wer da glaubt, der wird selig werden, der wird gerettet werden. Gott tut, was er verspricht. Auch heute, für dich, ganz persönlich. Auch wenn der Teufel noch so dazwischen fummelt. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und Gott baut seine Gemeinde. Über alle Gemeinden hinweg. Über allen Religionen hinweg. Und ich finde überall gläubige Menschen, die an Gott glauben. Und Gott lieb haben. Und Gott vertrauen. Die haben vielleicht noch nicht alles verstanden. Und du musst nicht alles verstehen und alles begreifen und alles erfassen. Das bläht dich nur auf. Aber ja, wenn du demütig bist, diesen kindlichen Glauben, den in manchen Schulen und in manchen Unis, wo du verleugnen musst und absagen musst, diesen kindlichen Glauben, behalt deinen kindlichen Glauben, egal wie du bist. Ich bin klein, mein Herz ist rein und soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Verstehst du, diesen kindlichen Glauben? Gott ist es egal, wie aktiv und frech der Teufel ist und was er alles macht, wie er die Menschen verführt und wie pompös er auftritt. Er baut seine Gemeinde mit Kindern. Lass die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Solches ist das Reich Gottes. Ja, lass dich vom Teufel nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu hat noch jede Krise überlebt, jede Irrlehre, jede Unterwanderung, jede Herausforderung, jede Verfolgung. Den Atheismus, Kommunismus, die Sowjetunion, das hat der Glaube überlebt. Denk nur an die Christenverfolgung in Rom. Sie wurden den wilden Tieren vorgeworfen, massenweise wurden getötet, nur weil sie eins getan haben. Jesus ist Herr. Die haben nicht den Kaiser angebetet. Die haben gesagt, wir können das nicht machen. Wir können ihn nicht als den Herrn tolerieren. Jesus ist Herr. Und wenn du diesen Glauben hast, Jesus ist Herr, er hat alles unter Kontrolle, er beherrscht alles. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig, ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, was auch immer ist. Das ist das Geheimnis des Glaubens, dieser kindliche Glauben. Jesus ist Herr. Wenn du nichts weißt, wenn du von der Bibel nichts weißt, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, aber wenn du weißt, Jesus ist Herr über mein Leben, über meine Vergangenheit, über meine Zukunft, über meine Ewigkeit. Er ist Herr über meine Situation. Da wirst du nie verzweifeln. Der Teufel wird mit dir nichts anfangen können. Noch ganz schnell. Du bist ja in der Endzeit hier. Jeder Gläubige hat seinen Kain, du weißt es, Kain und Abel, die zwei Brüder. Und jeder Gläubige hat seinen Kain, der ihm nichts gönnt, der ihn umbringen möchte. Du bist ja noch lange kein Abel, wenn du nicht deinen Kain hast, der dich erschlägt. Bruder Matthäus, was sagst du jetzt? Der Glaube beherrscht die Umstände. Der eine beneidet und hasst und verfolgt den anderen. Und Jesus sagt in Matthäus 5, selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ich will das jetzt nur im Zusammenhang mit dem Kaiser und dem Herrn zusammenbringen. Weißt du, du sagst, der Herr ist mein Herr, der Herr ist mein Gott, der Herr ist mein König. Und da ist der Kain da, der gönnt dir das nicht, dass du das sagst, dass du das behauptest. Der Glaube an Jesus konnte die Tat Gottes nicht auslöschen. Ja, die brutale Verfolgung, konnte die Christen durch die Römer, durch die alles Mögliche, konnte es nicht verhindern, dass Jesus lebt, dass Jesus Macht sich offenbart, das Reich Gottes kommt. Zuerst ein kleiner Same, kleiner Funke, und dann wird es ein großer Baum, das die ganze Welt erfüllt. Herodes wollte das Andenken an Johannes den Täufer auslöschen, und durch Jesus und durch Apostel und durch die ganze Kirchengeschichte ist weitergegangen. Selig sind, Matthäus 5, selig seid ihr, wenn ihr um meines Namens willen beschimpft und verfolgt und so weiter und auf alle möglichen Weise verleumdet werdet, freut euch und jubelt. Der Glaube beherrscht die Umstände. Du wirst verfolgt, beleidigt, gekränkt. Du wirst, gemieden, gehasst. Euer Lohn wird groß sein im Himmel. Halleluja. Ich bin noch richtig. Mein Kain will mich erschlagen. Mein Kain gönnt mir nichts. Du musst den Kain mal von der anderen Seite betrachten. Der Glaube beherrscht die Umstände. Das Licht ist stärker als die größte Finsternis. Ist das nicht so? Gewiss. Und das Gute wird immer siegen. Die Wahrheit wird immer siegen. Die Liebe wird immer siegen. Der Glaube beherrscht die Umstände. Und weil Satan Jesus hasst, stachelt er seine Anhänger auch auf, die Christen zu hassen, die Gläubigen zu hassen, die mit Christus ernst macht. Wenn du nicht ernst mit Jesus machst, wirst nicht gehasst, wirst nicht gemieden, wirst nicht verachtet, wirst nicht irgendwie so ausgeklammert. Man ladet dich nicht ein, nur weil du Jesus liebst. Nein, man wird dich meiden, man wird dich nicht einladen. Wenn es dir jetzt so ergeht wie dem Abel, dass du missverstanden wirst, beschimpft wirst, verleumdet wirst, diffamiert wirst und so weiter, dann freu dich, jubelt, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich bin in der richtigen Gesellschaft, mit Jesus, mit den Aposteln, mit den Johannes den Täufer. Wenn du verachtet, ausgestoßen, so auf Abstand gehalten wirst, 1,50 Meter, verstehst du? Gemieden wirst, dann, wenn du das erlebst, dann bist du in guter Gesellschaft, freu dich, danke Gott dafür. Jesus ist es ergangen, Paulus und den Aposteln und in jedem echten Christen bis heute ergeht es so. Das sind Schwärme, Phantasten, Visionäre, Träume. Der Träumer kommt, das haben wir von Josef gesagt, der Träumer kommt. Ein Christ sagte einmal, er hat über sein Leben nachgedacht, ich bin irgendwie verkehrt, hat er gesagt. Heute hat mich noch niemand beschimpft, niemand angespuckt und niemand geschlagen. Herr, was ist mit mir los? heute ist noch das nicht gewesen. Jeder Christ wusste, wenn er Jesus verkündigt, wenn er zu Jesus betet, wenn er Jesus von ganzem Herzen nachfolgt, dann wird er beschimpft, bespuckt, verachtet, gemieden, dem Vogel gezeigt oder was auch immer. So kommt der Widerstand des Feindes ganz automatisch. Du musst gar nichts machen. Du musst nur Jesus lieben. Du musst nicht gegen den Teufel kämpfen. Liebe den Herrn Jesus von ganzem Herzen und du wirst sehen, was dann passiert. Man wird über dich Lügen verbreiten. Man wird dich wie ein Dieb verfolgen, dich gar nicht ernst nehmen. Und Jesus sagt, wenn uns die Menschen hassen, weil sie keinen Frieden haben, weil sie denken, sie sind was Besseres. Kain hat gedacht, er ist nicht so gut. Er hat Hass gehabt auf diesen Abel. Aber dir steht der Heilige Geist bei, der hilft dir, der bringt alles zurecht in deinem Leben. Dir stehen die Engel Gottes zur Seite. Danke Gott. Freut euch, jubelt. Der Glaube beherrscht die Umstände. Mir geschehe, sagte die Mutter Maria, die war in anderen Umständen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich weiß von gar nichts. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber mir geschehe, wie du gesagt hast. Entsprechend deinem Wort Gottes, deiner Verheißung. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Danke, Jesus, dass du immer noch bei uns bist, dass du uns noch nicht verlassen hast. Du beherrschst uns und jede Situation. Du hast alle Anfeindungen, die gegen uns gerichtet sind, alle Schwerter, alle Spieße, Schwerter, die mit uns vernichten möchten. Du stehst zu uns, du hältst zu uns. Herr, du bekennst dich zu uns. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater, so gesagt. Und wenn wir wegen der allerlei Gesetzlichkeiten, die wir erdulden, immer noch da sind, Herr, ich danke dir, dass du uns erhalten hast bis zu dieser Stunde, trotz den vielen Pannen und Pleiten und Schwierigkeiten in unserem Leben, denn wir wissen, dass wir noch okay sind, denn uns geht's nicht besser als den Aposteln und dir selbst, Herr Jesus. Wir müssen in der gleichen Schule, in der gleichen Sitzreihe sitzen. Lieber Heiland, du gibst uns ständig übernatürliche Kraft, gegen den Strom zu schwimmen und gegen den Zeitgeist zu stehen. Halleluja. Und dass wir von Menschen gemachte Grenzen uns nicht so viel vormachen lassen, sondern allein von dir, denn du setzt die Grenzen und du bestimmst alle Dinge in unserem Leben. Halleluja. Und wir sind im Kampf des Glaubens. Wir kämpfen und manchmal werden wir verletzt und das tut uns so weh. Und lieber Heiland, schau dir die Menschen an, meine Geschwister und Freunde, die jetzt der Predigt zuhören. Vieles haben sie erlebt, was ihnen so weh tut. Oh Herr, sie sind manchmal übel zugerichtet. Da kann ich gar nicht manchmal fassen, was da alles so passiert. Herr, nimm diese Menschen in deine Hand, führe und leite du sie. Denn wir wissen ganz genau, denn durch Trübsal hier führt der Weg zu dir, Herr Jesus. Auch schwere Wege, unangenehme Wege sind deine Wege. Das Negative und die ganze Hölle wird uns nicht entmutigen, weil du zu uns stehst und du sagst, mein Wort, mein Wille, mein Werk wird die Hölle nicht überwinden können. Danke, Herr Jesus. Du bist uns ein Vorbild und wir wollen dir nachfolgen und wir wollen uns mit dir allein identifizieren. Je mehr ich äußerlich bedrängt werde, desto fester wird mein Glaube in dir verwurzelt. Danke, Herr, für diesen Tag. Danke für diese Stunde. Danke, dass du bei uns gewesen bist. Segne alle, die das Wort Gottes heute hören. In Jesu Namen. Amen.